Geschichte für Dichte. Mit Nicolas Schäfer und Tim Rommel. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Tim.
Hallo Nico.
Was werden wir uns denn heute anschauen?
Oh, edler Nico, du fragest, in welchen Zeiten wir unsere holden Maiden und Edelleut entführet, in die sich mit Rittern und Minnesängen küret. Und so wird in diesem Akt die Tal besinget der frommen Hildegard von Binget.
Wahrlich, wahrlich, ein Gedicht. Und damit wären wir auch schon bei einer der wichtigen Professionen, die Hildegard von Bingen ausgeübt hat. Denn sie war neben dem, was wir vielleicht kennen, also Hildegard von Bingen als Heilige der römisch-katholischen Kirche, auch eine große Dichterin, eine Schriftstellerin, eine Äbtissin, Benediktinerin und nicht zuletzt eine Universalgelehrte, gerade was sich auf die naturkundliche bzw. auf die heilkundlichen Verfahren angeht. Aber schauen wir uns Hildegard von Bingens Werdegang doch einmal genauer an.
Ja, wir befinden uns im Hochmittelalter, nämlich 1098 wurde sie geboren. Das war zu der Zeit, wo es langsam wärmer wurde in der Welt wieder. Also man sprach auch von der mittelalterlichen Warmzeit. Und ja, sie wurde als Adlige von Hosenberg geboren.
Ganz genau. Hosenberg, das könnte man ungefähr sagen, liegt heute in der Nähe von Alzey. Also wer sich in der Pfalz ein bisschen auskennt, Alzey zwischen Worms und Mainz gelegen, eigentlich ein ganz schöner Flecken Erde, und dort ist Hildegard von Bingen eben groß geworden als Tochter, als jüngste Tochter eines adligen Paares, die einen Gutshof bewirtschaftet haben.
Genau, und mit 14,
genau,
wurde sie dann zur Klause von Disi Bodenberg geschickt.
Mhm.
Also sie ist dann quasi ins Kloster eingetreten.
Was ist denn eine Klause?
Oh, das ist, soweit ich weiß, die dadurch, dass es mal auch in dem Disi Bodenberg Mönche und Nonnen gab, hat man dann auch quasi, war das die Frauensparte, sage ich jetzt mal, auf modern. Ja.
Genau.
Und Klause war halt die Anfangszeit auch.
Die man richtig.
Von, ja, quasi, man ist ja nicht gleich eine Nonne geworden, sondern man hatte ja noch so Initiationsriten und Dinge, die man lernen musste. Ausbildungszeiten,
genau,
modern gesagt.
Eine Nonne in Ausbildung.
Ja.
Ja, tut mir leid, ich bin noch keine voll ausgebildete Nonne. Noch muss ich das mit dem Zölibat nicht so ernst nehmen.
Alles gut.
Nein, Quatsch. Also, tatsächlich wurde sie dann in Disi Bodenberg aufgezogen, beziehungsweise da fand dann ihre Ausbildung zur Nonne statt, und sie ist, wie du auch schon gesagt hast, im Alter von 14 Jahren von dem Mainzer Erzbischof Ruthard eben geweiht worden. Die Weihe nennt sich, glaube ich, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich habe mich jetzt nicht so exzessiv mit den katholischen Riten befasst, ich bin selbst evangelisch, aber die nennt sich Jungfrauenweihe. Und ja, dann wurde sie eben am 1. November 1112 mit ihrer von dort an Lehrmeisterin Jutta in Verbindung gebracht, in das sogenannte Inklusorium. Und ja, ab dort hat sie sich halt weitergebildet, sie hat sich eine relativ umfassende Bildung erworben und wurde 1136 zur Magistra. Denn Jutta ist 1136 gestorben und die beiden waren sehr, sehr, sehr gut befreundet. Also das war wirklich eine sehr freundschaftlich innige Beziehung, jetzt nicht auf sexueller Ebene oder so, aber man muss auch an dieser Stelle sagen, der Tod hat Jutta, die ja 9 Jahre älter war, halt ereilt, und ja, Hildegard hat dann übernommen.
Die Jutta von Sponheim war so gesagt die Mentorin, die ja der Hildegard alles beigebracht hatte, was es so zu lernen gab. Und deshalb hatte sie auch, also die Hildegard, auch eine entsprechende Bildung genossen. Man muss dazu sagen, dass zu dieser Zeit auch nur Adlige in das Kloster aufgenommen wurden. Hatte den Hintergrund, dass ja die Familien einfach die Mitgift sparen wollten. Also verheiraten war in diesen Zeiten teuer und da hat die Kirche getrickst und gesagt, Moment mal, wenn ihr hier junge Tochter habt, dann schickt die doch zu uns, wir nehmen nur ein Zehntel oder so von der Mitgift, die es
Genau,
kosten würde.
also tatsächlich ist auch da immer eine Mitgift mitgegeben worden, das ist schon richtig, weil die Frauen ja mit Jesus verheiratet waren und das war schon ein wirtschaftlicher Faktor, dass die Adligen dann eben ins Kloster gegangen sind, denn so sind im Laufe der Zeit eine ganze Menge an Ländereien in die Hand der Klöster gekommen und diese Klöster waren eben neben Orten der Wissensvermittlung und der Bildung, was ja etwa 200 Jahre, 300 Jahre vielleicht vor Beginn des Buchdrucks wirklich gewesen sind. Es war die einzige Möglichkeit, da irgendwie an Bildung zu gelangen. Und neben, ja, durchaus auch Orten, wo gebraut worden ist, also kennen wir ja bis heute, Franziskaner, ne, so als bestes Beispiel oder Paulaner,
Ich glaube,
Weißbier.
jeder Klosterorden hat Bier gebraucht. Also
Richtig.
können hier Benediktiner und wie sie alle hießen.
Genau. In dem Fall tatsächlich aber auch ein Wirtschaftsfaktor gewesen ist. Also diese Klöster haben ordentlich Einnahmen generiert und diese Einnahmen waren eben nicht an den Landesherren abzuführen, also an den Fürsten, sondern gingen direkt an den Kaiser, was für den Kaiser natürlich auch ein gewisses Interesse bedeutet hat. Also wir müssen das Kloster ein bisschen losgelöst von dieser Verklärung sehen, wie wir Klöster heute wahrnehmen. Also wenn man heute ins Kloster geht, dann, ja, dann betet man, aber man arbeitet jetzt, glaube ich, nicht so stark. Wohingegen dieses Ora et Labora, also bete und arbeite, tatsächlich damals noch wesentlich präsenter war. Also das war jetzt nicht irgendwie ein Selbstfindungstrip, sondern das war knallharter Wirtschaftsfaktor.
Ja, das wäre ein langer Selbstfindungstrip damals gewesen, nämlich lebenslänglich.
In der Tat. Also aus dem Kloster ist man auch nicht mehr einfach so rausgekommen. Du warst halt dann wirklich mit Jesus Christus verheiratet, als Frau und eine Magd Gottes. Und als solcher hast du Gott zu dienen gehabt. Und selbstverständlich waren die Frauen im Mittelalter, hatten ja sowieso nicht so die große Wahl. Also entweder sie wurden halt verheiratet oder wenn
Ja.
sie adelig waren, hatten sie die Möglichkeit, immerhin noch ins Kloster zu gehen. Aber auch diese Frauen waren ja den Äbten unterstellt. Also es war ganz selten so, dass die Frauen vergleichsweise frei waren. Aber da kommen wir später auch noch zu. Hildegard hat da zumindest ein bisschen was dran gedreht, zumindest für ihr Wirken.
Das stimmt. Aber hat auch den Hintergrund, dass sie ja populär war. Und dementsprechend auch, ja, auch Druck ausüben konnte.
Das stimmt allerdings. Also sie hat ja sowohl verschiedene Fürsten als auch später den Kaiser kritisiert gehabt in Briefen, die sind auch erhalten, wie auch sich mit dem Papst auseinandergesetzt.
Man muss
Das
sagen, dass sie in manchen Punkten eine moderne Frau war. Also auch was
definitiv.
Religiöse Aspekte anbelangt sind, weil kann ich mal nochmal auf die Jutta von Sponheim drauf zurückkommen.
Auf
Die,
ihre Auslegung der
genau,
Religion.
die hat sich nämlich auch selbst gegeißelt. Also das war noch gang und gäbe, dass man sich, dass man ja Körper und Seele quasi getrennt hat und gesagt hat, im Jenseits erfahre ich dann die Erlösung. Und die Hildegard hat das dann auch überhaupt nicht gut geheißen, also nach dem Tod. Und auch eine andere Auslegung ja im Kloster dann gelebt. Also diese gesamte Askese hat sie dann auch gemäßigt, wie die Nonnen zu leben haben. Und auch sie waren auch mit die erste, die gesagt hat, dass Körper und Seele ja eins sind. was
Das stimmt.
religiös eher eine moderne Sichtweise ist.
Ja, das ist korrekt. Also die Auslegung der Religion und die Nachempfindung der Schmerzen Christi durch die Selbstgeißelung hat sie auch verurteilt. Und die Praktiken von ihrer Freundin Jutta eben auch. Also sie war da so im Zwiespalt. Sie war zwar eine sehr gläubige Frau, das kann man ihr so attestieren. Auf der anderen Seite war sie eben nicht 100% damit einverstanden, wie die ja, asketische Auslegung der Religion stattfindet. Also genau das, was du eigentlich gesagt hast. Und wie ist es dann nach dem Tod Juttas weitergegangen mit ihr?
Dadurch, dass sie eine ja, intelligente Frau war und auch sich mit Kräuterkunde auseinandergesetzt hat und entsprechende ja, Kräuter und Pflanzen in ihren Gärten aufgezogen hat und auch geguckt hat, welche Effekte sie auf den Körper hat, wurde sie ja, beginnt so langsam die Öffentlichkeitsarbeit auch für die Umgebung. Also sie hatte den Ruf, ja, Krankheiten zu heilen und auch vor allem als Hebamme waren
Ja.
die Nonnen von Lizzie Bodenberg auch sehr gefragt. Also sie hatten dann
Das
im
stimmt.
Umkreis eine Reputation, die sehr positiv war, wodurch sie auch immer weitere Nonnen, also junge Frauen angelockt hat, sich ja, dem Kloster von Lizzie Bodenberg anzuschließen.
Ja,
Was
und das war
natürlich.
für den Abt erstmal eine sehr positive Sache, denn so habe ich ja vorhin schon erklärt, wenn sich weitere junge Frauen aus ja, adligem Stande dem Kloster anschließen, dann gewinnt das Kloster natürlich an Ländereien und an vielleicht sogar Städten und hat dann letztlich einen größeren Einfluss. Und ja, das ist also erstmal ganz gut. Also war Hildegard quasi ein Wirtschaftsfaktor, ein Standortfaktor für das Kloster, könnte man fast sagen.
Genau. Und ab so 41 hat sie dann angefangen, auch ihre Visionen öffentlich zu machen. Also sie hatte gesagt, sie sieht Lichtgestalten, die sie dann als Gott gesagt hat, dass sie Gott zu ihr spricht. Und hat dann auch öffentliche Briefe geschrieben an ja, Zeitgenossen. Und auch angefangen, ja, wirksam zu werden, was das angeht, wodurch sie dann auch die Interessen oder wie soll ich das sagen, also das Aufsehen des Papstes auf sich gezogen hat.
Genau. Tatsächlich wusste sie aber zunächst nicht, wie sie die Vision zu deuten hat, was diese Vision bedeutet, die sie 1141 empfangen hat und ist erstmal krank geworden und hat dann in ihrer Sivas oder Skivas,
Oh.
Sizivas,
Oh, ich habe das Wort auch nicht.
Wisse
Ich
die Wege lang und breit niedergeschrieben, dass sie auch Zweifel und Missglauben als menschliche Worte möglicherweise in Betracht zieht. Aber tatsächlich, hast du ja eben auch schon gesagt, 1147, dann mit Papst Eugen während einer Synode in Trier die Erlaubnis erhalten hat, ihre Visionen zu veröffentlichen. Und Hildegard hat ihre Visionen sehr plastisch beschrieben. Also es war jetzt nicht irgendwas Abstraktes, sondern sie hat halt wirklich von einem feurigen Licht gesprochen, das sie mit Glück erfüllt, wenn sie in den Himmel schaut. Und das kann man ja irgendwo auch nachvollziehen. Also sie hat die Schönheit in der Schöpfung Gottes immer sehr stark in ihren Visionen hervorgehoben. Das ist vielleicht so etwas sehr Bedeutsames. Also man hatte sich auch die ganze Zeit darüber unterhalten, sind diese Visionen jetzt wirklich von Gott gesandt oder sind das Visionen, die vom Teufel kommen? Das war damals eine wesentliche Frage, denn man hat damals eben an diesen Gott-Teufel-Konflikt geglaubt, wie es heute ja auch noch viele Leute tun. Und man hatte Angst, dass eventuell diese Visionen auch vom Teufel und nicht von Gott geschickt worden sein können. Und entsprechend hat man halt dann das Ganze auch dem Papst vorgetragen, der dann während einer Synode entschieden hat, dass es offensichtlich von Gott stammen müsse. Und dementsprechend hatte sie die Erlaubnis, die Vision dann auch zu veröffentlichen.
Ja, dazu muss man sagen, dass er aber auch nichts schriftlich festgehalten hat. Also die haben sich quasi nur mündlich geeinigt und gesagt, also das sieht jetzt nicht so schlecht aus, was die macht. Weil vor allem bei den Frauen war man im Mittelalter immer skeptisch, wenn die Visionen empfingen. Und dementsprechend hat der Papst einfach gesagt, ja, das lassen wir einfach mal laufen.
Ja, genau, einfach mal laufen lassen.
Ja.
Tatsächlich gibt es doch schriftliche Quellen, aber die stammen halt von Hildegard selbst. Und das ist natürlich dann auch ein bisschen Selbstdarstellung, was da sicherlich mit reinfließt. Also das ist bei historischen Quellen immer so, wenn diese historischen Quellen von einer Person kommen und diese Person über Ereignisse sich selbst betreffend schreibt, dann wissen wir, dass wahrscheinlich diese Person Sachen in ihrem Sinne umdeuten kann. Das hatten wir auch schon mal gehabt bei Cäsar zum Beispiel, der ja bei dem Bello Gallicum Ähnliches getan hat. Also
Ja.
er konnte die Geschichte nicht verfälschen im Sinne von, er konnte nicht Sachen hinzuerfinden oder so, aber er konnte halt ja, eben Gegebenheiten in seinem Sinne umdeuten.
Ja, quasi eine Rechtfertigung im Nachhinein, was ganz gerne gemacht wird.
Genau, also das ist das beste Beispiel. Ja, und wie ging es dann weiter? Also 1147 hat sie ja dann von dem Papst die Erlaubnis bekommen, ihre Vision zu veröffentlichen.
Ja, um 50 rum hat sie dann auch ihr eigenes Kloster gründen können. An der, ja, Mündung der Nahe in den Rhein. Also eine strategisch günstige Stelle.
Definitiv.
Am, ja, Rupertsberg.
Genau. Und interessanterweise, also wenn wir uns den Verlauf des Rheines anschauen, wir sehen ja ganz viele Burgen, Schlösser, Zollstationen, Klöster am Rhein. Das hat natürlich einen Grund, denn der Rhein war damals, wie er auch heute noch ist, ein Strom, der die Region mit Leben erfüllt hat. Und über den Rhein ist sehr viel Binnenschifffahrt gelaufen und über den Rhein ist auch sehr viel Austausch gelaufen. Also entlang von so einem Strom hat natürlich viel Kommunikation stattgefunden und das war im Sinne des Klosters. Denn so konnte Hildegard natürlich auch Einfluss auf die Welt um sie herum nehmen. Und das ist jetzt nicht das Schlechteste, was sie hätte tun können, denn dadurch ist sie eben neben dem sakralen Anteil auch noch einem gewissen weltlichen Anteil inne geworden. Und als Meisterin, als Äbtissin von Rupertsberg ganz, ganz wichtig gewesen. Tatsächlich, Rupertsberg liegt immer noch in Rheinland-Pfalz und ist auch ein schönes Fleckchen Erde, muss man auch an dieser Stelle sagen. Aber wir müssen uns das Ganze auch ein bisschen so vorstellen, sie ist aus einem, ja, eher Ausläufer des Pfälzerwaldes, Anfänge des Hunsrücks, schön richtig rein in die Region, wo der Rhein halt fließt, also an den Hängen des Rheines mit, ja, quasi den ganzen Weinbergen. Und das ist schon nochmal eine andere Situation, in der sie sich dann befunden hat. Und dort hat sie halt auch wieder einen großen Klostergarten angelegt, denn, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, sie war sehr bewandert in dem Ganzen, was die Kräuter, die Pflanzen, auch die Tiere angeht.
Ja, aber ich will nochmal anmerken, dass dieses hier Bodenberg auch an der Nahe gelegen hat. Also an dem Fluss. Und sie
Ja.
ist quasi einfach nur den Fluss runtergegangen.
Ja, das stimmt schon, aber das ist korrekt, aber wir dürfen uns das halt trotzdem nicht so vorstellen, dass die Regionen total ähnlich sind. Also du hast halt, wenn du am Rhein bist, doch nochmal, ja, eine ganz andere Situation.
Ja, jetzt muss ich gucken. Ach so, ja. Die Hildegard von Bingen war ja eine sehr gut vernetzte Frau und dann fing auch da ohne einen Abt, der über ihr steht, auch an, dass sie ja auch die Fürsten angeschrieben hat und auch ihre Meinung zu ihnen geäußert hat, wenn sie ein gotteslästerliches Leben geführt haben. Soweit ich weiß, hat Friedrich Barbarossa so einen Brief erhalten.
Ja, ich habe auch davon gehört. Friedrich Barbarossa und seine Frau. Allerdings hat Friedrich Barbarossa auch das Kloster unter seinen persönlichen Schutz gestellt und damit stand über Hildegard von Bingen eigentlich nur noch Friedrich Barbarossa und der Papst, weil sie war niemandem mehr Rechenschaft schuldig. Das war ganz praktisch für sie. Also trotz der Tatsache, dass Friedrich Barbarossa so einen Brief erhalten hat, hat er letztlich ja protektionistische Anwallungen gehabt und war fasziniert von der Frau. Denn das muss man an dieser Stelle auch sagen, Hildegard von Bingen war eine sehr charismatische Frau und ja, in der Tat durchaus sowohl philosophisch als auch theologisch sehr bewandert.
Ja, man muss dazu sagen, dass sie auch die Texte in Altgriechisch, Hebräisch auch übersetzt hat, auch ins Deutsche. Und sie in den Klöstern, das war das Wissenszentrum, muss man dazu sagen, im Mittelalter, weil nur, also quasi die meisten, die schreiben konnten, das waren Mönche, vielleicht noch ein paar Fürsten, aber das war es auch. Und dementsprechend hatten die ein Monopol auf Bildung in
Auf
dieser
jeden
Zeit.
Fall. Ja.
Und das hat sie auch sehr gut ausgenutzt und für sich genutzt.
Ja, und so kam es dann dazu, dass sie die Causae et Curae geschrieben hat, also die Lehre von der Heilung und den Krankheiten. Und da war es halt so, dass Hildegard auf das mittlerweile als falsch herausgestellte, aber damals hochbrisante und aktuelle und aus der Antike übernommenen Vier-Säfte-Lehre eingegangen ist. Also, dass der Körper insgesamt vier Säfte enthält und jeder davon in einer gewissen Konzentration vorliegt. Und wenn einer der Säfte überhand nimmt, dann sorgt das für Krankheiten. Und eigentlich müssten alle Säfte in Ausgleich sein. Und ja, die hat sie ein bisschen umgedeutet und ein bisschen umgeschrieben, aber prinzipiell war es das Gleiche, was sie dort
Ja,
verfasst hat.
sie hatte ja einen sehr, sehr starken Bezug zur Natur. Also und hat dieses ein Stichpunkt hier Viriditas, hat sie es genannt, hier die quasi die treibende Kraft hinter dem Grün,
Ja.
was ja zentraler Aspekt ihrer Lehre war.
Genau, das hat sich durch alle Schriften durchgezogen.
Und sie hat damals schon die Umweltverschmutzung angeprangert, die es gegeben hat, weil man muss sagen, dass am Anfang des Jahrhunderts, wo sie geboren wurde, haben 5 Millionen Menschen gelebt in dem deutschen Staatsgebiet und also zu dem damaligen deutschen Staatsgebiet. Und am Ende des Jahrhunderts waren es schon 10 Millionen. Und
Interessant.
die mussten ja auch irgendwo leben und deshalb wurden Wälder gerodet für Landwirtschaft, was dann natürlich auch den Druck auf die Flüsse erhöht hat, weil dann viel mehr ja, Nährstoffe in die Flüsse reingespült wurden, wodurch dann die Fische auch Probleme gekriegt haben, weil zu viel Nährstoffe im Wasser waren, wodurch die Algen dann sich ausgebreitet haben.
Genau, eine Eutrophierung quasi. Das kennen wir ja auch von Seen, also das Umkippen von Seen. Wenn da zu viel Biomasse reingelangt, dann ist das in der Regel nicht so gut.
Ja, jeder Badesee in irgendeinem Park, ne, ist das beste Beispiel dafür.
Das ist richtig. Naja, auf jeden Fall war die Umweltverschmutzung bzw. die Art und Weise, wie der Mensch mit der Umwelt und in dem Fall mit der von Gott geschaffenen Schöpfung umgeht, etwas, das Hildegard auch sehr stark kritisiert hat. Also man könnte tatsächlich durchaus sagen, dass sie den Zahn der Zeit erkannt hat. Und dieser Effekt, den du eben angesprochen hast, den hatten wir ja auch schon letzte Folge angesprochen im Kontext von Kolumbus. Und ja, es war so, dass auf Europa ein ganz anderer Druck gelegen hat, weil die Bevölkerung explodiert sind und eigentlich für eine solche Region in einem solchen Zustand nicht unbedingt geeignet gewesen ist. Deshalb bestand ja aus Europa auch immer der Druck zu expandieren. Auf der anderen Seite ist durch diese Situation, also viele Menschen auf kleinem Raum und Das war halt notwendig, dass dann Wälder gerodet worden sind. Und noch heute haben wir viele Städte, die an diese Rodungen bzw. an die Verdrängung des Waldes, denn der Wald hat ursprünglich mal eine ganze Menge von Deutschland bedeckt. Heutzutage kann man sich das gar nicht mehr so vorstellen. Aber an diese Rodungen erinnern, also alle Städte, die beispielsweise Rode im Namen haben, beispielsweise Walsrode fällt mir jetzt ein, aber gibt ja auch genug andere Städte, die erinnern immer noch an diese Rodung von Wäldern bzw. Waldflächen. Und die sind ja teilweise auch schon tausende Jahre alt, also 1000 Jahre alt, nicht tausende. Die gibt es jetzt nicht seit 5.000, 6.000 Jahren. So lange gibt es in Deutschland noch nichts. Aber das erinnert halt tatsächlich an die Geschichte. Und Hildegard von Bingen hat da tatsächlich auch ein kritisches Auge drauf gelegt.
Ja, soweit zu ihren Annahmen und ihre Sicht der Dinge auf die Welt.
Nun, wie ist es dann mit Hildegard weitergegangen? Sie war im Kloster gewesen, sie war Äbtissin und quasi nur noch dem Kaiser und dem Papst Rechenschaft schuldig und natürlich Gott, dem allmächtigen Vater selbst, ne? So als Nonne sollte man das schon hin und wieder. Aber ja, was hat sie dann noch gemacht?
Also ich habe bisher nur auch aufgeschrieben, dass sie dann ihre Predigen gehalten hat, auch in anderen Klöstern. Also dass sie viele Reisen unternommen hat, auch im hohen Alter. Man muss hier sagen, sie wurde 83, was
Das ist
für die damalige Zeit ein überragendes Alter ist.
richtig. Also normalerweise wurden die Frauen so um die 40, 50 vielleicht, weil die Sterblichkeit im Kindsbett natürlich auch noch viel höher war. Und ja, du hast ja selbst gesagt, also der demografische Wandel hat sich dahingehend gestaltet, dass halt viele Frauen auch viele Kinder bekommen haben. Und wenn dann die Sterblichkeit im Kindsbett ebenso hoch ist, dann ja, nicht
Ja.
ungewöhnlich, dass die Frauen nicht so lange leben.
Also ich habe ein Durchschnittsalter von 19 Jahren zu der Zeit, also insgesamt. Also da sind natürlich dann auch die, wie du schon gesagt hast, die Kindstote und die dann an, ja, die ganzen Kinderkrankheiten, die das dann noch gab, die dann einfach gestorben sind. Von 11 Kindern kamen vielleicht 6 durch oder so. Das war zu der Zeit so.
Eben. Nun, und selbst im hohen Alter, das hast du eben auch noch gesagt, hat sie in ganz Deutschland noch ja, gewissermaßen Touren gemacht, wo sie gepredigt hat, wo sie hingereist ist und eben ihren Glauben, ihre Vision und nicht zuletzt auch ihren, ja, ich will fast sagen, ihren Bildungsanspruch in die Bevölkerung hineingetragen hat. Natürlich hat sie das Ganze im Sinne ihres Standes gemacht. Also sie war jetzt keine Revolutionärin, die irgendwelche Bauern ins Kloster aufgenommen hat. So ist es dann nicht gelaufen, sondern es waren alles schon Adlige. Aber sie hat eben trotzdem allen Menschen zugewandt agiert. Und das war eine sehr bedeutende Sache. Also sie ist in ihren Pilgerreisen von Verden bis nach Zweifalten gekommen. Also wirklich ein großes Gebiet, das sie damals abgedeckt hat. Also weit über Köln hinaus.
Ja, aber da hat sie sich ja richtig gewehrt gegen, sag ich mal, Bauernmädels in ihrem Kloster. Also
Ja.
das wurde ja nur auf Druck von den Herrschern, hat sie dann ein zweites Kloster aufgemacht, soweit ich weiß. Also der war die überhaupt nicht Fan von, sag ich mal, der
Nee.
niedere Stand, der musste buckeln und knechten.
Ja, richtig, richtig. Also sie war sehr standesbewusst, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und dann hat sie noch ein Alphabet erfunden.
Ah,
Das
stimmt, habe ich hier auch noch stehen.
Literae Ignotae, spricht man das so aus?
Lingua Ignota habe ich. Die hat
Genau.
quasi ihre eigene Sprache erfunden.
Ja. Und da war man dann natürlich auch erstmal sehr verwirrt, warum sie diese eigene Sprache hat. Denn hat sie jetzt Geheimnisse? Hat sie keine Geheimnisse? Und ja, die sind halt bis heute erhalten und man kann sich die Ziffern und Chiffren angucken. Das ist ganz interessant und die befinden sich im, also im hessischen Kulturbesitz. Also in Wiesbaden kann man da Einsicht erhalten.
Ah ja.
Wenn es einen derart interessieren sollte.
Also man muss nicht Klingonisch lernen, man kann ja auch, ne, die alte Sprache von Hildegard von Bingen lernen. Also die.
Richtig. Knack, krprach, gurrt. Naja, das Interessante ist aber an dieser Sprache, also die weist nur Nomen auf, habe ich gelesen zumindest. Und dass es sehr schwierig ist, aus dieser Sprache ordentliche Syntax zu bilden. Also du kannst, das ist nicht wirklich eine Sprache, sondern eher so, ja, es sind halt hauptsächlich Nomen. Da
Also
kann
kann
man
man da
jetzt
quasi
die
nur
Sätze.
Nomen-Rap rausmachen.
Genau, das ginge, das ginge. In der Tat.
Sehr schön, sehr
Ja.
schön, sehr schön.
Nun gut. Und dann ist sie im hohen Alter von 83 Jahren gestorben und am 7. Oktober 2012 wurde sie von Benedikt zur Kirchenlehrerin erhoben. Also sie ist weiteren Verlauf heilig gesprochen worden und tatsächlich sind ihre Reliquien heute in der Pfarrkirche von Aibingen zu finden. Und einmal im Jahr geht dann auch so eine Prozession durch Bingen durch und ja, man feiert sie halt als die heilige Hildegard von Bingen.
Ja, aber ich weiß jetzt auch, ich habe es nicht rausgefunden, was die Kirchenlehrerin für quasi einen Rang ist oder was das für eine Bedeutung hat, außer dass sie dann auf die Weltkirche dann auch ja verbreitet wird, sage ich mal, der Ruf.
Ja, also ich glaube, ich weiß es jetzt auch nicht. Ich habe mich tatsächlich auch nicht derartig damit befasst. Aber ich glaube, so eine Kirchenlehrerin ist einfach nochmal eine Unterkategorie von Heiligen. Und ja, sie war halt eine extrem krasse Mystikerin. Also es ging ja hauptsächlich Mystizismus von ihr aus. Und der hat halt, denke ich, zumindest das Angesicht der Kirche, wie wir es in Deutschland kennen, schon ein Stückchen weit geändert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch alles, was an Bestrebungen aus Deutschland, später ja Martin Luther, ne, irgendwo auf Hildegard von Bingen gefußt haben muss, denn letztlich hat sich die Kirche in Deutschland ja erst so entwickelt und dann kam es halt später zur Reformation.
Ja, ich gehe auch davon aus, dass Martin Luther die Schriften von Hildegard von Bingen hatte. Das ist nicht unwahrscheinlich. Gut, dann können wir unserem tollen Szenario mal befassen.
Ja, Tim, richtig. Was wäre denn, wenn Hildegard von Bingen jetzt nicht diesen Weg ins Kloster eingeschlagen hätte, sondern was wäre, wenn Hildegard von Bingen als Haus- und Hofmeisterin in einem ähnlichen Setting stattgefunden hätte, wenn sie eine Anstellung, eine, was für Frauen in dieser Zeit sehr unüblich war, muss man dazu sagen. Aber was wäre, wenn sie dieses Amt an einem Fürsten oder sogar Kaiserhof bekleidet hätte?
Oh, ich fand den Gedanken, dass sie trotzdem Nonne geworden wäre und dann ausgebrochen wäre, schon gar nicht mal so verkehrt. Deshalb, so sage ich mal, es gibt ja diesen einen Film, wo der eine seinen eigenen Standort aufmacht mit oder hier ich mach mein eigenes Ding mit Blackjack und Nutten.
Bender.
Genau, aus Futurama. Dementsprechend, was ist, wenn sie ihr eigenes Kloster gehabt hätte? Ist ja ideale Voraussetzung, ne, Partys zu Veranstaltungen und Feste zu feiern, wenn man sein eigenes Haus hat. Ne, jeder 16-Jährige kennt das, glaube ich, wenn die Eltern weg sind. Ne?
Ja, natürlich.
Dementsprechend haben wir auch die besten Grundvoraussetzungen, dass ab ja, 1150 eine gebildete Frau mit Netzwerk zu allen Berühmtheiten. Ja, also das heißt, wenn sie einen Brief schreibt, dann kommen die wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Und vor allem eine kräuterbewandte Frau, die, wenn sie hat ja auch geschrieben, ihre Pflanze, die Alraune, wenn man die erstmal auswaschen muss, damit sie nicht keine Halluzinationen verursacht, ja, wenn man das einfach mal sein lässt, ja, dann kriegt man die ja. Was für eine Party besonders toll ist.
Das ist in der Tat richtig.
Weil wir müssen ja sagen, ja, wir reden hier von einer Welt ohne, ja, ohne wirklich viel kulinarische Highlights. Ja, wir haben weder eine Tomate, wir haben weder eine Paprika. Gewürze sind nicht wirklich da, außer Salz. Und da ist eine Frau, die sich mit Kräutern auskennt, natürlich sehr, sehr gut und angesehen, muss man dazu sagen. Und dementsprechend, ja, hätte sie ja immer einladen können zu Kirchentagen, wo dann die High Society vorbeikommt. Natürlich alles, ne, im Rahmen, ne, sind ja immer noch Nonnen. Also ganz blasphemisch werde ich hier nicht werden. Aber
Natürlich.
sie will ja auch ihren Stand und ihren Standort ausweiten, um mehr, ne, damit, das war sie ja auch immer hinterher. Sie war eine Unternehmerin, also wirklich eine moderne Frau, muss man dazu sagen. Und da hätte sie natürlich auch entsprechend die Päpste an Land bekommen, eventuell die hohen Kardinäle, die sich dann auch mit Friedrich Barbarossa getroffen hätten. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem tollen Punkt. Wenn sie diese Leute beisammen bekommen hätte, der Friedrich Barbarossa, der hatte ja ein Problem mit seiner Italienherrschaft, weil er da nicht so beliebt war. Weil die Italiener und die Römer, die mochten keinen Deutschen als Herrscher ansehen. Ja? Das war denen suspekt. Da kommt einer mit einem roten Bart aus dem Norden an und meint, er ist der, ne, er ist der Boss hier. Das haben die gar nicht gern gesehen.
Ja, deshalb ja auch sein Spitzname Barbarossa.
Genau, es ist auf Italienisch einfach nur roter Bart.
Genau.
Und dementsprechend hätten sie die Idee gefasst, ja, dass anstatt dass der Friedrich mit seinen Truppen einmarschiert, einfach mal eine Tour mit der Hildegard macht und Brot und Spiele verteilt, wie es im antiken Rom auch üblich war, um sich seiner Beliebtheit ja, ne, zu steigern. Wodurch er dann in Mailand durch ja, Volksfeste dann also einen Namen bekommen hätte. So, anstatt die Plünderung von Mailands, hätte es dann quasi ein deutsches Oktoberfest da unten gegeben.
Das ist immer
Ne?
gut, immer gut. Also, warum auch
So,
nicht?
ne, zu Ehren des Kaisers, ja, und seiner treuen Untertanen in Griechenland, Quatsch, Griechenland, sage ich schon, in,
Italien.
ja, ich bin so in Italien. Wodurch dann auch, ja, mehrere Konflikte auch gar nicht entstanden worden sind, weil der, unser Furor Teutonicus, unser Friedrich, wie er genannt wurde, weil er mehrfach plündernd durch Italien durchgezogen ist und Mailand kaputt gemacht hat. Und ja, er wäre, ne, ein eher gefestigtes römisches Reich, heiliges römisches Reich deutscher Nation entstanden.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Und
Also.
jetzt, ja, und vor allem jetzt kommen wir nämlich auch zu den Sachen, was verändert worden wäre. Weil nämlich, als zur Plünderung Mailands wurden die Gebeine der heiligen drei Könige aus Mailand nach Deutschland gebracht. Und weißt du, wohin sie kamen?
Ich hätte jetzt Aachen gesagt,
Nein, nach
weil.
Köln.
Nach Köln.
Köln, und jetzt kommt nämlich die Story, warum Köln so reich war, um den Kölner Dom zu bauen.
Ich dachte,
Weil die
das lag
gesamten
daran.
Pilger
Ja.
die Gebeine sehen wollten und deshalb auch
Ah.
da Geld gelassen haben.
Ich dachte tatsächlich, das lag daran, dass Köln dieses Stapelgesetz hatte, also dass alle, die an Köln vorbeigefahren sind, ihre Waren abladen mussten und einen Tag zum Verkauf anbieten mussten, bevor sie weiterfahren konnten. Also das, meine ich, hatte eigentlich den Reichtum von Köln begründet, aber ich kann mir auch gut vorstellen, wenn da viele Pilger sind, die kaufen natürlich auch Kram und ja, macht schon Sinn.
Also ich will hier gerade den Kölnern ihren Dom klauen.
Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Nun, Können wir machen. Ich denke, Köln hat ja auch noch anderes zu bieten als den Dom. Mir fällt zwar
Ja.
gerade nicht so viel ein, aber
Den Karneval, ne?
hey, ja,
Das,
den lassen wir bitte da.
den
Also,
lassen wir. Den lassen wir da, der ist super, ne? Da ist
ja, auf
auch
jeden Fall.
aufgehoben. Das können sie.
Das stimmt. Ja, Mann, dann so ohne Dom in Köln, das wäre schon anders. Was hätte das denn noch verändert?
Oh, das hätte sehr, sehr viel verändert, weil dann der Friedrich Barbarossa eine gefestigtere Stellung im Reich gehabt hätte. Aber, also, da geht es schon in die Richtung, dass der Grundstein für Föderalismus gelegt wurde, weil die Fürsten mehr Macht bekommen hatten. Und dementsprechend hat das sehr, sehr viele Auswirkungen gehabt, wenn sich der Friedrich Barbarossa da durchgesetzt hätte gegenüber oder zumindest einen. Wie soll ich sagen, also eine Handlungsbasis mit dem Papst gehabt hat. Weil da ging es ja auch diesen Schisma, dass ja auch gegen Päpste dann auch, ja, aufgetaucht sind, weil es Differenzen gab
Ja.
zu der ja, römisch-katholischen Kirche in Rom. Wir sind ja aber auf einen, ja, quasi schon einen eigenen, ja, einer eigenen Folge, sage ich mal, wenn es um Friedrich Barbarossa gehen würde. Deshalb will ich hier
Das
nicht jetzt zu
stimmt
weit, weil
natürlich.
es geht hier gerade um die, wie soll ich das sagen, um die, ja, um die Hildegard von Bingen, die dann quasi als erste, ja, die quasi so eine Art Kirchenfestival ins Leben gerufen hätte.
Ja,
Also
der große
einen,
Kirchentag.
genau, Welt, ja, genau, der große Kirchentag zum Beispiel, der ja auch, ich glaube, alle 3 Jahre oder so stattfindet, 4 Jahre, hätte sie quasi als Mitbegründerin schon 1000 Jahre zuvor gemacht.
Ja, das klingt doch interessant. Ich habe mir das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe ja schon formuliert, dass Hildegard von meiner Perspektive aus nicht ins Kloster gegangen wäre und sie wäre verheiratet worden. Jetzt ist natürlich die Frage, mit wem wäre sie verheiratet worden? Na, vermutlich mit einem Adligen, mit einem Landesadligen, einem Freien vielleicht aus Rheinland-Pfalz, beziehungsweise aus dem Umkreis von Worms, beziehungsweise Alzey. Nun ist Worms aber ein recht interessantes Pflaster, beziehungsweise wir befinden uns in einer interessanten Region, denn wir haben Mainz als wichtige Stadt dort und auf der anderen Seite haben wir Speyer als wichtige Stadt dort. Und Speyer ist sogar derart wichtig, dass dort immer noch einige der ja, ersten Kaiser Deutschlands beerdigt sind im Speyerer Dom. Nun kommen wir aber von der eigentlichen Situation. Wen auch immer sie jetzt geheiratet hat, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, denn es wäre irgendein unbedeutender Adliger gewesen aus dieser Region. Aber du hast eben Friedrich Barbarossa schon angesprochen und auf den bin ich auch gekommen, denn Hildegard von Bingen hatte ja diese Vision und diese Vision hatte sie nun unabhängig davon, ob sie jetzt im Kloster gelebt hätte oder eben nicht im Kloster gelebt hätte. Und es wäre auf jeden Fall zu einem Kontakt mit dem Papst gekommen. Mit dem Papst hatte Friedrich Barbarossa auf der anderen Seite aber auch so seine Schwierigkeiten. Hast du ja selbst gesagt, Friedrich Barbarossa wurde exkommuniziert, er ist aus der Kirche rausgeflogen, was damals echt eine große Sache war, aber das hat tatsächlich anders als andere Kaiser bei Friedrich Barbarossa eben nicht mehr dazu geführt, dass sich eine extrem große Oppositionsbewegung gegen ihn gebildet hat. Auf der anderen Seite haben wir jetzt Hildegard von Bingen, die mit Visionen göttlichen Wirkens über die Schöpfung oder ähnlichem langsam auf sich aufmerksam macht, sodass der Papst sich gezwungen sieht, da etwas zu sagen. Sie ist jetzt allerdings keine Nonne und der Papst findet das Ganze mehr als bedenkenswert. Er überlegt also, in welche Richtung kann man gehen? Ist diese Frau vielleicht wirklich vom Teufel besessen? Ich meine, sie lebt ja offensichtlich nicht in einer Klosterklause, sie lebt nicht in den schützenden Armen der Kirche, sondern es ist halt eine Landadlige. Und der Papst hätte sich dann derartig entschieden, dass er ihr untersagt, die Visionen zu teilen. Jetzt ist Hildegard von Bingen aber ein Machtmensch und das war sie immer schon und sie hätte sich dann halt weiter dazu entschieden, ihre Position zumindest sich nicht untergraben zu lassen. Und sie hätte natürlich auf den Papst gehört und sie hätte die Vision nicht mehr weiter geteilt, aber dass da eben was war, das war im Volksmund ja schon bekannt. Und daran hätte Friedrich Barbarossa eine gewisse Freude gehabt, denn alles, was den Papst stört, findet Friedrich Barbarossa auf der anderen Seite natürlich wiederum gut. Es wäre also zum Kontakt zwischen Hildegard von Bingen und Friedrich Barbarossa gekommen. Und den weiteren Verlauf hast du ja schon ganz schön beschrieben. Ich muss da eigentlich gar nicht mehr so viel dazu hinzufügen, denn der große Vorteil von Hildegard von Bingen ist, dass sie recht genau wusste, wie man Sachen formuliert, deutet, umdeutet. Sie war ja nicht nur die Kirchenheilige, die wir eben ja, thematisiert haben. Nein, sie war eben sehr viel mehr gewesen und sie war tatsächlich in ihrem Leben ja auch Beraterin von vielen Persönlichkeiten über die Grenzen hinaus. Also sie wusste durchaus, wie Macht und Machtstrukturen funktionieren. Und am Ende ihres Lebens war sie ja auch Schriftstellerin, Dichterin, Musikerin, Gelehrte. Ob sie all dies im Kloster erworben hat, sei mal dahingestellt. Ich denke eher, dass das eine grundsätzliche Veranlagung war, die immer schon in ihr geschlummert hat und die natürlich nur durch die Bildung floriert hat. Diese Bildung hat sie allerdings jetzt nicht bekommen. Auf der anderen Seite hat sie aber viel stärker dieses Machtstrukturen, wie funktioniert Macht, wie funktioniert Ausübung von Macht mitbekommen. Und das hätte letztlich dazu führen können, dass sie eben zur Haushofmeisterin von Friedrich Barbarossa ernannt worden ist. Was ist ein Haushofmeister? Das war ein Amt, das man vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert an europäischen Höfen bekleiden konnte. Und das waren die ersten Hofbeamten, quasi diejenigen Leute, die die Hauswirtschaft bzw. die Dienste an dem Fürsten organisiert haben. Und ja, es waren quasi die wichtigsten ja, Beamten des Fürsten. Also man kann sich das quasi auch so vorstellen, heute das Kanzleramt von Deutschland, da laufen ja auch quasi alle Fäden zusammen. Und so könnte man sich einen Haushofmeister bzw. einen Hofmeister vorstellen. Und natürlich waren diese für die Ausführung von Banketten, von Festen, von allen Hoftagen zuständig. Und ein Hoftag war jetzt nichts Geringes, sondern das war was ziemlich Bedeutsames. Und dort hat man nämlich gefeiert und dort wurden dann auch unter Umständen wichtige Sachen beschlossen, geklärt. Dort fanden Turniere statt, dort finden große Essen, große Feierlichkeiten statt. Und warum hätte sich Hildegard für so ein Amt besonders angeboten? Nicht, weil sie besonderes Wissen hat, nicht, weil sie eine besondere Reputation hat aufgrund von ihren Visionen. Nein, sie bietet sich deshalb an, weil sie ein grundlegendes Verständnis für Macht und Machtstrukturen hat. Und das ist elementar wichtig, wenn man so ein Amt bekleiden möchte. Und Friedrich Barbarossa war ein kluger Mann. Das hat man ja auch gesehen in, ja, ich will es jetzt nicht nochmal ausführen, aber du hast es ja selbst schon angesprochen, in der Art und Weise, wie er seine Herrschaft aufgezogen hat. Trotz des Doppelkonflikts mit dem lombardischen Städtebund und dem Papsttum hat er das ja wirklich aus dieser Perspektive hervorragend gemeistert. Und das ist ein Mensch, der wahrscheinlich eine solche Befähigung erkannt hätte. Und natürlich holt man sich die Besten an seinen Hof und Hildegard von Bingen war, was das angeht, echt herausragend. Also aus meiner Sicht wäre das ein mögliches Szenario, in dem Hildegard von Bingen zur Haus- und Hofmeisterin von Friedrich Barbarossa geworden wäre. Was natürlich trotzdem unwahrscheinlich ist, denn seien wir ehrlich, Frauen in dieser Zeit hatten einen schweren Stand, auch wenn sie von Stand waren.
Ja, dann ist meine Frage weg, die ich hatte.
Nämlich?
Wer sich als Frau, hätten Frauen solche Ämter eigentlich begleitet? Oder wissen wir von irgendwelchen Frauen, die Haus- und Hofmeisterin wurden?
Es gibt vermutlich Frauen, die Haus- und Hofmeisterin geworden sind. Aber mir wäre jetzt tatsächlich keine akut bekannt. Also ich habe jetzt nicht derart nachrecherchiert, nochmal zu sagen, es gab diese und jene Frau, die Haus- und Hofmeisterin gewesen ist. Es gab ja von jedem Königshof, von jedem Fürstenhof auch Haus- und Hofmeister. Kann ich dir also nicht sagen. Vielleicht ist ja unseren Zuhörern was bekannt und wir könnten da an dieser Stelle nochmal nachreichen. Also, falls unsere Zuhörer da noch was wissen, gerne bei uns melden.
Schön.
Ja, auf jeden Fall. Welche Auswirkungen, Tim, hätte das Ganze denn jetzt für die heutige Zeit, wenn Hildegard von Bingen Haus- und Hofmeisterin bzw. Partyplanerin geworden wäre?
Ja, ich hatte schon erwähnt, dass ich den Kölnern den Dom geklaut habe. Was ich mich gerade ein bisschen gefreut hat.
Ja,
dass ich ein großes Gebäude. Also nicht, weil ich das Gebäude nicht mag, sondern weil ich einfach ein großes Gebäude klaue.
Ja.
Und was haben wir noch? Wir hätten wahrscheinlich mehr Festivals gehabt, so schon früher noch. Also die Leute sich mehr zusammengefunden hätten, auch religiös in der katholischen Kirche. Also auch außerhalb, sage ich jetzt mal, Roms zur Papstwahl, dass die Leute dahin pilgern oder zu den Seligsprechungen. Sondern auch, dass man regional in den einzelnen Ländern wahrscheinlich dann auch die Kirchentage dann häufiger gehabt hätte.
Das wäre auf jeden Fall legitim, das kann ich mir gut vorstellen. Nun, ich bin ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe überlegt, welche Wirkung hatte Hildegard von Bingen denn auf die Kirche gehabt. Und mir ist an dieser Stelle eben diese Abkehr von der Askese aufgefallen. Und zum anderen auch, sie war ja weniger streng in dem Kontext, was die Vereinbarkeit von Seele und Körper zu tun hat. Und ich denke, wäre Hildegard als Haus- und Hofmeisterin tätig gewesen und nicht als Nonne und spätere Heilige bzw. Kirchenlehrerin, die sie ja durch Benedikt geworden ist, so wäre es dazu gekommen, dass die Kirche ein anderes Angesicht hätte, zumindest über die Zeit bis zu Martin Luther. Und diese Askese, die Selbstgeißelung, auch die Art und Weise, wie man mit sich selbst im Kirchlichen umgeht und wie man sich selbst und Gott versteht, wäre eine andere gewesen. Martin Luther wäre also auf eine ganz andere Art und Weise ausgebildet worden und es hätte eventuell dazu führen können, dass Luther, den wir ja durchaus als schwierige Persönlichkeit wahrgenommen haben und den wir auch in diesem Konflikt wahrgenommen haben, dass er ja selbst gesagt hat, ey, ich finde es nicht gut, dass irgendwelche Leute sich Ablassscheine kaufen können und dann in den Himmel kommen, wo ich als Mönch, der trotzdem sündig ist und trotz der Tatsache, dass ich halt mein ganzes Schaffen und mein ganzes Tun reinstecke, nicht in diesen Himmel kommen kann und jemand, der sich irgendwie, keine Ahnung, einen Ablassschein holt, der kommt dann da rein, das finde ich nicht gut. Das war ja Luthers Hauptmotivation, erstmal diesen Konflikt zu beginnen. Der wäre vielleicht gar nicht so stark ausgeprägt gewesen, weil diese Askese, diese Art und Weise, wie man sich mit Gott verbunden fühlt, eine ganz andere gewesen wäre. Luther wäre vielleicht ein sehr viel asketischerer Mönch gewesen und das hätte dazu geführt, dass er eben diese Zweifel bzw. diese Frustration durch Ablass etc. gar nicht so gespürt hätte, weil er selbst wahrgenommen hätte für sich, okay, hey, ich geißle mich, ich tue dieses und jenes und lebe asketisch. Dadurch bin ich Gott näher und dadurch komme ich auf jeden Fall in den Himmel. Und dadurch wäre vielleicht auch dieser Konfliktpunkt weggefallen. Das war zumindest die Idee, die ich hatte, wie sich das Ganze weiterentwickelt hätte. Und wir würden heute möglicherweise ohne geteilte Kirche dastehen. Also das quasi der gleiche Effekt, den ich auch bei Luther beschrieben hatte. Eine noch geeinte katholische Kirche, die allerdings ein heute etwas anderes Angesicht hätte, also ein nicht ganz so rückständiges Angesicht. Ja.
Auch interessant, dass du, ne, der Hildegard von Bingen so viel, sag ich mal, Ausdrucksstärke in der religiösen Auslegung der Kirche gibst.
Ich denke
Ein
auf jeden
As
Fall.
interessanter Aspekt.
In der Tat. Natürlich kann sich auch alles ganz anders verhalten haben und Martin Luther wäre trotzdem der Querulant geworden, der er nun mal
Also
war.
die Anlage in sich hatte er. Ne,
Auf jeden Fall.
der hat sie sich ja wirklich mit jedem angelegt, wie wir in der Folge besprochen haben.
Das stimmt, das stimmt. Nun, Tim, was gucken wir uns denn in der nächsten Folge an?
Wir greifen in die deutsche Geschichte ein und lassen das Hambacher Fest ausfallen, aufgrund von ja, einer Ortsbelegung. Da ist leider schon ein Paar, was heiraten will.
Oh je, oh je.
Ja, wir sind ganz
Immerhin
mies, sind wir.
bleiben wir in der gleichen Region, also in Rheinland-Pfalz. Wir haben viele Folgen zu Rheinland-Pfalz. Ich als in der Pfalz Geborener freue mich natürlich darüber, aber es wundert mich gerade ein bisschen. Interessant. Also, nächstes Mal das Hambacher Fest. Und was wäre gewesen, wenn das Hambacher Fest aufgrund von einer Hochzeit ausgefallen wäre? Ich bin Nikolaus Schäfer.
Ich bin der Tim. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Tschüss. Das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Und nicht vergessen, auf unseren Kanälen Rückmeldung zur Folge zu geben. Auf Twitter, Facebook, na, ihr wisst schon. Über positive Rückmeldungen oder konstruktiv-sachliche Kritik freuen wir uns immer. Euer Tim und Nico.